Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Finanzen in der Schwangerschaft. Welche Leistungen stehen mir zu? Welche Fristen sind zu beachten? Was ist mit dem Elterngeld? Was ist mit Mutterschaftsgeld? Was solltest du mit deinem Partner besprechen? Und vor allen Dingen, was bei Selbstständigen zu beachten ist, weil das doch etwas anders ist als traditionell bei den Angestellten. Darüber habe ich mit Annika Peters gesprochen, zertifizierte Finanzplanerin und auch Expertin bei uns im Money Club. Und von daher lade ich euch ein, hört einfach mal ein. Viel Vergnügen beim Zuhören und viele neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connolly.
Ja, hallo Annika, schön, dass wir heute wieder da sind. Welcome back im Podcast.
Ja, hallo Anne, schön, dass ich wieder dabei sein darf heute.
Ja, wir haben uns ja wieder ein schnuckeliges Thema rausgesucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn du bist ja seit einem Jahr Mama, hast einen ganz süßen Sohn und deine Erfahrungen sind natürlich noch recht frisch, was das Thema Geld und in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft angeht. Ja, die Frage gleich mal an dich, was sind denn so die ersten Dinge, die du getan hast aus finanzieller Sicht und was andere Frauen auch tun sollten, wenn sie erfahren, dass sie schwanger sind?
Ja, also so ein Schwangerschaftstest ist ja dann doch irgendwie überraschender, als man denkt. Und man hat da ganz viele Emotionen und vielleicht sind die Finanzen nicht das Erste, an was man denkt. Aber man kann da schon relativ viel vorbereiten und die Finanzplanung sollte man eigentlich auch schon am besten vor der Schwangerschaft angehen. Vor allem die Kommunikation mit dem Partner, wie man sich einige Dinge auch vorstellt. Mhm. Aber was kann ich jetzt sofort als erstes tun? Ich habe von vielen die Empfehlung bekommen, mir sofort eine Hebamme zu suchen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps, denn die sind in den meisten Regionen echt rar. Also von dem her da schnell loslegen und dann nochmal gut ausschlafen, denn der Schlaf kommt dann mit Baby dann doch ein bisschen zu kurz. Meine letzte Nacht war nicht ganz so gut, aber mein Gott, da stellt man sich drauf ein. Deshalb, ich habe den Tipp in der Schwangerschaft irgendwann nicht mehr hören können, aber es hat dann im Nachhinein doch gestimmt. Finanzplanung muss ich jetzt im ersten Schritt noch nichts tun. Ja, also da keine Panik, man muss jetzt nicht sofort loslegen, seine Finanzen komplett auf den Kopf zu stellen. Aber sich mal informieren wäre ganz gut.
Ja, okay. Und deshalb sprechen wir ja auch heute, was es da so zu tun gibt. Wir schreiben ja da mal regelmäßig drüber. Übrigens können wir das Thema ja auch gerne mal in unserem Club ansprechen, wenn ihr da Interesse habt. Ja, können wir da auch mal eine Extra-Session dazu machen. Aber wenn man, sage ich mal, den Schock oder die Freude, je nachdem wie es ist, verdaut hat, dass man Mama wird, da einem Rat gefolgt ist, sich nach einer Hebamme umzuschauen. Dann kommt aber, glaube ich, ganz schnell so die Themen, ne? Wie lange arbeite ich jetzt noch? Auch, glaube ich, kommt auch ein bisschen drauf an, was ich für einen Beruf habe. Da geht es ja dann, glaube ich, schon ziemlich schnell los mit dem Thema. Ne? Welche finanzielle Unterstützung in der Schwangerschaft stehen jetzt den Frauen zu, vor allen Dingen, wenn wir nicht mehr arbeiten können oder wenn wir nicht mehr arbeiten dürfen? Es gibt es ja auch, gibt ja Berufe, wo, ich glaube, bei den Lehrerinnen ist es so, oder? Die dann nicht mehr arbeiten dürfen. War das nicht so ein Beruf, wo das Berufsverbot dann
ja,
einsetzt?
Vor allem auch bei Kindergärtnerinnen, bei Lehrerinnen, die mit kleinen Kindern arbeiten, da gibt es einfach ein paar Risikofaktoren, die man in der Schwangerschaft hat. Das sollte man mit der Frauenärztin klären, denn die muss im Zweifel das Berufsverbot dann aussprechen, ärztlich attestieren. Ja? So. Und dann kann man, kommt es auch wieder drauf an, bin ich angestellt, bin ich selbstständig, bin ich verbeamtet? Je nachdem erhalte ich andere Leistungen. Jetzt gehen wir mal von der klassischen Angestellten aus. Die würde im Beschäftigungsverbot einen Mutterschutzlohn bekommen. Das heißt, das ist nachher genauso hoch im Prinzip wie das Bruttogehalt. Die hat keine finanziellen Einbußen. Bei Privatversicherten sieht es wieder ganz anders aus. Auch da wieder bei den Angestellten keine Panik. Die kriegen eine Lohnfortzahlung. in der Regel und dann den Mutterschutzlohn, der wird dann aufgestockt. Aber bei den Selbstständigen, die sollten sich rechtzeitig informieren, haben sie ein Krankentagegeld abgesichert, wenn ja, in welcher Höhe und greift das auch im Falle eines Beschäftigungsverbotes durch die Frauenärztin. Also da kommt es ganz stark auf den Tarif an, wie ich da versichert bin und was ich abgesichert habe. Deshalb da mein Tipp, wer privat versichert ist, sich bitte schon, wenn möglich, vor der Schwangerschaft informieren und den Tarif entsprechend dann auch umstellen. Aber jetzt gehen wir mal von einer unkomplizierten Schwangerschaft aus. Ja. Dann ist ja auch irgendwann der Punkt, wo ich nicht mehr arbeiten kann oder nicht mehr arbeiten darf. Am Ende wird es ganz schön anstrengend. Ja. Das heißt, ich habe in der Regel 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen danach die Mutterschutzfrist, ja, und da bekomme ich dann das Mutterschaftsgeld. Also das unterscheidet sich vom Mutterschutzlohn. Ja. Das sind 2 unterschiedliche Arten von Leistungen. Aber auch da ist es so, für Angestellte, gesetzlich Versicherte, muss ich zwar etwas beantragen, muss ich ein paar Fristen einhalten, sollte ich mich informieren, aber in der Regel bekomme ich das gleiche Nettogehalt wie auch davor, also keine finanziellen Einbußen in diesem Zeitraum.
Nur wer dann das auszahlt und so im Hintergrund ist dann für dich als Angestellte sekundär. Aber du musst da dann auch zu Hause bleiben, ne? Du darfst dann auch nicht mehr arbeiten.
Ja, die Unterscheidung ist, die 6 Wochen vorher muss ich nicht zu Hause bleiben, kann ich aber. Die 8 Wochen nachher sind Pflicht. Ja. Also die 8 Wochen nach der Geburt. Okay. Die 6 Wochen vorher kann ich freiwillig entscheiden. Man darf auch noch ins Büro gehen, man darf noch arbeiten. Ich war noch am Tag der Geburt im Büro. ja, es ist machbar, es ist alles anstrengend. Kommt natürlich auf den Beruf absolut an, was man noch machen kann und in welchem Maße man noch tätig sein kann und möchte.
Ja, ja, bei mir war es beim ersten Kind eben so, da hatten die den Geburtstermin falsch errechnet und dann bin ich bis zum allerletzten Tag gearbeitet und habe mich dann gewundert, dass ich dann abends ins Krankenhaus oder am nächsten Tag ins Krankenhaus musste.
Am Ende geht es dann doch ganz schnell und es passiert noch so viel und es ist immer noch so viel zu tun. Ich kann mich da noch gut dran erinnern.
Ja, ja, ich habe meinen letzten, meinen Schwangerschaftskurs nie zu Ende gemacht. Also diesen Vorbereitungskurs, diesen Geburtsvorbereitungskurs.
Weil ja, die sind übrigens auch sehr rar, also auch da rechtzeitig drum kümmern. Ja, ja. Auch da sind die Plätze knapp und auch der Rückbildungskurs, also es ist da wirklich ein Hebammenmangel, deshalb um diese Dinge möglichst früh kümmern.
Okay, interessant. Und dann wahrscheinlich auch einen Antrag stellen, dass das Kind den Kindertag in die Kita geht.
Auch da, je nachdem, wo man wohnt, sollte man sich auch schon vor der Geburt drum kümmern. Dass, je nachdem, wann man das Kind in die Kita bringen möchte. Aber durchaus sich schon mal informieren macht auch hier.
Ja, also wir Frauen lieben ja Listen und deshalb haben wir euch auch eine Checkliste zusammengestellt, die wir euch hier natürlich verlinken. Da stehen dann viele Dinge drauf, die wir hier gar nicht covern. Aber die könnt ihr wirklich schön für euch durchdeklinieren und dann habt ihr auch eine Gewissheit, ihr habt da nichts vergessen. So, aber jetzt bei den Themen, die wir jetzt hier hatten, Annika, sprich, wenn man nicht mehr arbeiten kann oder darf, gibt es einmal Mutterschutzlohn, ne, das muss man sich dann, das wird dann weitergezahlt und beim Mutterschaftsgeld, das muss man dann aber beantragen, das habe ich noch so im Kopf. Wann muss man dann das beantragen, damit man also vor der Geburt das noch alles hinkriegt und nicht wie ich dann 4 Wochen zu früh das Kind kommt?
Also das sollte man 7 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin spätestens machen und sollte das bei seiner gesetzlichen Krankenkasse entsprechend dann beantragen. Den Arbeitgeber sollte man auch rechtzeitig informieren. Da hat man zwar keine Pflicht dazu, es gibt auch nicht diese 12-Wochen-Regel, wovon einige denken, dass man es erst nach der 12. Schwangerschaftswoche sagen darf oder sagen muss. Man sollte es so früh machen wie möglich, wie man möchte, um dann eben auch von den Schutzpflichten profitieren zu können. Denn da gibt es auch arbeitsrechtlich natürlich einige Schutzpflichten für Schwangere, die der Arbeitgeber nur einhalten kann, wenn er über die Schwangerschaft auch informiert wurde.
Mhm. Ah ja, okay. Ich meine, es macht ja für die meisten Sinn, da ein bisschen zu warten, um zu gucken, ob das alles okay ist mit dem Baby, ne? Und dann genau, das aber dann sagen, damit dann auch gewisse Regelungen dann greifen, ne? Gibt es ja unter anderem auch einen anderen Kündigungsschutz, ne?
Genau, man hat auch einen Kündigungsschutz, was ja durchaus auch in manchen Fällen sinnvoll oder wichtig dann eben auch sein kann.
Naja, und dieses Mutterschaftsgeld gilt ja für alle, sage ich jetzt mal, auch für Beamten. Ne? Die kriegen ja weiter ihr Geld. Ich glaube, die müssen gar nicht so viel machen. Und über die Privatversicherte hast du ja gerade schon gesprochen, da kommt es ein bisschen auf den Tarif an. Es war mir gar nicht so klar, dass man das eigentlich auch in so einem, wenn man dann eine private Krankenversicherung hat, dass man das dann da mitversichern muss, ne?
Ja, und vor allem muss man auch da wieder unterscheiden, ob angestellt und privat versichert oder selbstständig und privat versichert. Hm. Aber auch Selbstständige, die gesetzlich versichert sind, haben andere Ansprüche. Die müssen das Krankentagegeld oder das Krankengeld bei der gesetzlichen Krankenversicherung separat mitversichern. Also alle Selbstständigen haben relativ wenig Leistungen hier in Deutschland, muss man sagen. Das war ja auch immer wieder ein Thema von verschiedenen Initiativen, Mutterschutz für alle, ja, nicht nur für die Angestellten. Und die Selbstständigen müssen da schon ein bisschen mehr eigene Vorsorge betreiben. Das heißt, auch hier wichtig, in der Finanzplanung Rücklagen zu bilden, also rechtzeitig Geld an Seite zu legen, um dann eben auch diese Mutterschutzzeiten finanziell überbrücken zu können. Als Selbstständige ist durchaus sinnvoll. Und auch Rücklagen bitte bilden für die Zeit nach dem Mutterschutzgeld. Denn die Beantragung des Elterngeldes ist ja auch noch ein Punkt, den wir auf der Agenda haben. Die kann ganz schön lang dauern. Also mein Partner hat bei uns Elterngeld beantragt und das hat fast 8 Monate gedauert, bis die Zahlung kam. Also je nachdem, wie komplex das ist und wie schnell man das beantragen kann und um was es geht und wie die Konstellation ist, und je nach Bundesland kann das wirklich mal, ja, im Schnitt glaube ich sogar 4 bis 5 Monate dauern, bis das Geld kommt.
Krass. Gut, da lass uns ja mal als Nächstes drüber sprechen. Das ist ja ein großer finanzieller Punkt eben auch für, wenn das Baby dann da ist. Und das wusste ich jetzt gar nicht, dass das so lange dauert. Das heißt, ich hätte jetzt gedacht, man reicht das ein. Ich habe schon mitbekommen, dass das kompliziert ist und dass das unterschiedlich ist von Bundesland zu Bundesland. Was würdest du jetzt raten, wie man da vorgehen soll?
Also zum Elterngeld, gerade für Selbstständige ist es relativ kompliziert, da sollte man sich gut informieren, aber auch für Angestellte sollte man schauen, wie teilt man sich die Elterngeldmonate untereinander auf als Elternteile, wenn es 2 Elternteile gibt eben, da gibt es dann unterschiedliche Regelungen. Und das ist wirklich echt komplex. Mhm. Auch diese Formulare zum Elterngeld sind sehr kompliziert. Was gilt als Einkommen, was nicht? Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gab jetzt auch in letzter Zeit ein paar Änderungen dazu. Mhm. Ja, also das maximale Einkommen, das man gemeinsam haben darf, wurde heruntergesetzt auf gemeinsam 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Jahr. Wenn das Einkommen drüber liegt, hat man keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Das ist eine wichtige Änderung für alle. Und das ist ja der Großteil, die drunter liegen. Gibt es in der Regel 65% des letzten Nettoverdienstes. Auch da kommt es wieder drauf an, wann war ich in Elternzeit, davor vielleicht mit einem vorherigen Kind. Also da hilft auch der Elterngeldrechner des Familienministeriums weiter. Da kann man auch mal verschiedene Situationen durchspielen. Und im Zweifel gibt es auch Beratungsstellen fürs Elterngeld, wenn es dann ein bisschen komplizierter wird.
Ja, genau. Ich habe ja hier im Podcast auch drüber berichtet. Es ist ja zum 1. April ist das ja in Kraft getreten, diese neue Elterngeldregelung. Wobei das ja ein bisschen mehr ist als 100.000, ne? Weil das ist ja dann, glaube ich, 220.000 Euro, das man da verdienen
kann.
Ja,
also es ist das zu versteuernde Einkommen und das Bruttoeinkommen sind ja nochmal ein Unterschied.
Genau.
Ne? Das zu versteuernde Einkommen findet man in seiner letzten Steuererklärung oder im Steuerbescheid. Kann man mal nachschauen, wie hoch war denn mein zu versteuerndes Einkommen. Da werden unter anderem die Beiträge zur Rentenversicherung zum Beispiel vom Bruttolohn abgezogen.
Genau.
Also der Bruttoverdienst darf höher liegen als 200.000.
Genau, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, aber trotzdem ist es dann für viele, die damit vielleicht gerechnet haben, schon ein Schnitt, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon gehabt. Aber wir lassen jetzt mal die politische Diskussion, wie wir das finden, jetzt einfach außen vor und konzentrieren uns da auf die Fakten. Und man muss aber auch dazu sagen, es trifft natürlich nur sehr einen kleinen Teil der Bevölkerung, die ein Einkommen in dieser Höhe hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja dieses Basiselterngeld, da gab es ja auch eine Änderung, ja, das kriegst du dann für die ersten 12 Monate, 65% hast du gerade gesagt, vom letzten Nettoverdienst und man kriegt dann aber diesen Partnerschaftsbonus, so heißt der glaube ich, dann nur noch für einen Monat. Das heißt, wenn man zusammen, so habe ich das jetzt verstanden, dass man zusammen zu Hause bleibt in den ersten 12 Monaten. Das geht nur noch in einem, sonst früher waren es 2, ne?
Ja, früher waren es 2 im ersten Jahr, jetzt ist es 1 Monat im ersten Jahr und 1 Monat kann man nochmal im zweiten Jahr. Da müsste dann der Partner wieder arbeiten gehen, obwohl man auch unterscheiden muss. Elterngeld und Elternzeit sind 2 unterschiedliche Dinge. Ja, also man kann trotzdem in Elternzeit gehen, aber kein Elterngeld beantragen. Also zum Beispiel, wenn der Vater dann doch die ersten 8 Wochen zu Hause bleiben möchte, dann kann er 1 Monat den Partnermonat nehmen und 1 Monat kann er in Elternzeit bleiben, aber kriegt halt keine Bezüge. Da sind wir dann auch wieder eben in diesem Fall drinne, dass man Rücklagen bilden sollte für diese Zeit, wenn man halt die ersten Monate oder die ersten Wochen gemeinsam mit dem Kind verbringen möchte.
Ab wann kann man das beantragen, dieses Elterngeld?
Das Elterngeld kann man in der Regel erst beantragen, wenn das Kind da ist. Man kann die Formulare aber auch schon vorbereiten.
Okay.
Also das empfehle ich auch absolut, sich vorab schon mal damit zu beschäftigen. Dann im Wochenbett ist man dann doch emotional, aber auch zeitlich mit anderen Dingen beschäftigt. Deshalb da alles schon vorab ausfüllen, dass man es dann wirklich nur noch ergänzen und nach der Geburt abschicken.
Da muss wahrscheinlich auch Geburtsschein, also wie gesagt, Geburtsurkunde und so Sachen dabei sein, ne? Okay, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, ne? Bisschen vorbereiten und dann das, was dann am Start hat, dann kann das auch der Partner übernehmen, wenn man selber noch nicht so fit ist und vor allen Dingen, wenn das so lange dauert und dann eben ein bisschen Geld zur Seite legen, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ne? Das ist vielleicht auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie schnell das geht, ne?
Ja, absolut. Und es ist auch so, wenn jemand dann doch jetzt, es war ja viel Aufregung um dieses maximale Einkommen, das man hier haben darf. Mhm. Wenn jemand knapp drüber liegt, dann kann es, wenn man die Familienplanung richtig angeht und es keine plötzliche Schwangerschaft ist, kann man auch vorbereiten, natürlich einiges tun, um das zu versteuernde Einkommen zu reduzieren. Mhm. Ja, zum Beispiel über die Rürup-Rente oder indem man Krankenkassenbeiträge vorausbezahlt, die betriebliche Altersvorsorge und auch die Riester-Rente können dabei sogar noch helfen. Also wenn man so knapp an der Grenze irgendwo liegt, dann sollte man sich da unbedingt vorab nochmal Gedanken machen, wenn man in die Familienplanung einsteigt.
Ja, sehr wichtiger Hinweis. Weil das ist ja ganz so ein komplexes Feld, ne? Also ich muss mir da auch immer, wenn ich so Gespräche wie mit dir führe, mir das nochmal vor Augen führen, weil das im wahrsten Sinne des Wortes, weil das kann man sich gar nicht alles merken, was da so für rechtliche Winkelzüge da drin sind und wenn und it, if und but, also als ob man da so einen Computercode demnächst für braucht, um das alles sich zu merken. Also es lohnt sich da genauer hinzugucken, sich darüber Gedanken gemacht. Und ich denke auch ganz wichtig, hattest du eingangs schon gesagt, dass man mit seinem Partner spricht, weil sehen wir da spätestens dann, ist es ja ganz wichtig zu gucken, dass man mal drüber diskutiert, ja, wie wollen wir das denn überhaupt machen, wie sich das aufs Geld auswirkt. Was sind denn da konkret auch Empfehlungen, weil du hast das ja durchgemacht, hätte ich jetzt fast gesagt, obwohl es sich so negativ anhört, mit deinem Partner, aber ich glaube, für euch war es eine ganz positive Erfahrung. Was empfiehlst du denn da den Damen, wie unseren Hörern, wie man das angehen sollte?
Also grundsätzlich bin ich ein großer Fan von einer gleichberechtigten Elternschaft. Also dass man sich als Elternteile die Betreuung des Kindes, das Aufziehen des Kindes wirklich auch teilt. Natürlich ist das immer so, dass das Kind in den ersten Monaten etwas mehr von der Mutter betreut wird. Auch gerade, wenn man stillen möchte, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Da gibt es auch nochmal Schutzfristen für Frauen, die im Beruf sind, aber stillen. Also auch da kann man sich dazu informieren. Aber die Väter, die profitieren da auch ganz toll davon, habe ich festgestellt. Und was vielleicht unseren Vätern verwehrt blieb, können unsere Partner heute dann wirklich auch erleben. Und finanziell hat es natürlich auch einen positiven Aspekt, wenn beide relativ gleichberechtigt oder schnell, wenn auch in Teilzeit, vielleicht wieder in den Beruf einsteigen können. Leider ist es immer noch so, dass die Frauen im Schnitt weniger verdienen und deshalb die meiste Elternzeit übernehmen. Mhm. Wenn man sich dann doch eher für das klassische Modell entscheidet, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Dann muss man sich aber die finanziellen Konsequenzen klar machen. Und vor allem für unverheiratete Paare ist dann durchaus Handlungsbedarf da. Das heißt, ich sollte mein Drei-Konten-Modell ordentlich aufstellen, dass der Partner, der weniger Einkommen hat, auch weniger an den Lebenshaltungskosten sich beteiligt. Und ich sollte eben diesen Ausgleich für die Care-Arbeit, für die Altersvorsorge schaffen. Also da auch möglichst früh anfangen, eine private Altersvorsorge für den Partner, der mehr Care-Arbeit leistet, dann ins Leben zu rufen.
Ja, das ist wichtig, glaube ich, ne? Dass man da, sage ich eben auch immer, man muss gucken, was hat das für finanzielle Konsequenzen, wie du dich da persönlich aufstellst, ne? Ungeachtet dessen, was jetzt richtig oder falsch oder deine Lebenssituation ist. Aber man muss es diskutieren und ich höre das immer wieder, dass es für viele eben schwerfällt, das Thema anzusprechen. Und ich finde aber auch, man muss es unbedingt auch machen, weil man ja auch nicht weiß, wie der andere wirklich tickt. Ja, viele Frauen nehmen ja auch an, das wäre dann so, aber dann vielleicht hat er eine ganz andere Einstellung und würde gerne mehr zu Hause machen und nicht unbedingt die Karriereleiter ausschließlich erklimmen. Also ich glaube, da muss man einfach in den Dialog treten, ne? So eine Date-Night machen, das fand ich eigentlich schon mal ganz gut. Und sich dann aber auch darüber unterhalten, oder? Und für euch hat es ja auch gut geklappt.
Also, genau, wirklich auch mal die Fakten auf den Tisch, transparent schaffen, was die Finanzen angeht. Wer hat eigentlich was? Welche Verträge, welche Sparverträge? Wer hat wie viel Vermögen? Wer kann vielleicht auch mal mehr Rücklagen bilden eine Zeit lang und kann auch mal mehr übernehmen? Und wenn es beim einen beruflich gerade gut läuft, dann steuert er mehr bei. Und so ist das eben in der Partnerschaft, dass man sich auch wieder auffangen kann. Und ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch festgestellt, dass das den Männern für die Karriere sogar eher förderlich ist, wenn sie auch mal eine längere Elternzeit nehmen. Also auf LinkedIn ist gerade viel unterwegs. Viele Männer, die ihre längere Elternzeit dort auch publik machen, die sehr positive Rückmeldungen dazu kriegen. Mhm. Und bei den Arbeitgebern kommt es auch nach und nach an, dass Elternzeit auch für die beruflichen Qualifikationen durchaus sinnvoll sein kann, für die sogenannten Social Skills. Ja. Ist das durchaus etwas, was sehr interessant ist und eine Chance für die Männer, sich zu Hause und aber auch im Job da dann gut einzubringen.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, das Gespräch zu suchen und das mal Dinge auf den Fakten zu schaffen, Dinge auf den Tisch zu legen, über die Altersvorsorge zu sprechen, wie man das ausgleichen kann. Aber auch, ich finde, man kann nicht immer so akribisch aufrechnen. Das mag ich auch nicht, wenn ich das manchmal höre, dass man sich streitet, weil die Frau ein T-Shirt mit heimgebracht hat für 20 Euro und will von ihrem Mann das Geld. Da denke ich doch, geht's noch. Ja, also ich denke, man muss es auch irgendwie, wie du sagst, es ist eine Partnerschaft. Und dann gibt der eine vielleicht auch mal mehr und der andere mal weniger, dann ist es halt so. Ja, aber dass man da nicht aufrechnet auf jeden Cent, also das habe ich auch schon gehört. Da denke ich mir, okay,
ja, oder das gut Perfektionismus sein. Erstickt und das wirklich in den letzten Cent ausrechnen möchte, wie kann ich den letzten Cent Elterngeld noch rausholen und dabei das große Ganze vielleicht auch vergesse.
Ja. Ja,
das ist wirklich mein Tipp. Nicht so machen, dass finanziell das Beste rauskommt, sondern so, dass es für mich und meine Familie die beste Lösung ist.
Absolut, das finde ich ein sehr gutes Stichwort. Vielleicht nochmal, es gibt ja auch Familien, die finanziell nicht so gut gestellt sind und für manche haben ja auch nicht so die Wahlmöglichkeiten, die wir hier diskutieren. Manchmal steht die Frau dann auch alleine da mit dem Baby. Gab es ja jetzt gerade wieder einen aktuellen Fall, wo eine bekannte Influencerin geheiratet hat und von heute auf morgen war der Mann weg. Ne? Das kommt ja eben auch vor und dann ist alles dahin. Die, glaube ich, hat jetzt weniger ein finanzielles Problem, aber sie hat halt ein strukturelles und soziales Problem. Aber der Punkt ist eben, wenn man nicht so ein hohes Einkommen hat, dann gibt es aber auch sehr viele Hilfen. Da wollen wir auch heute darauf hinweisen, ob das jetzt jemand ist, der Bürgergeld bezieht oder dann beziehen muss. Ja, dann einfach mal im Jobcenter nachfragen. Da gibt es viele Leistungen. Es gibt aber auch eine Caritas. Es gibt Wohngeld. Und auch diese Infos findet ihr übrigens in unserer Checkliste, dass man eben vielleicht überlegt, dass man Hilfe im Anspruch nimmt. Und das muss man, in Deutschland ist man damit nicht komplett alleine. Ja, also da gibt es dann Möglichkeiten darüber hinaus, über das, was wir jetzt hier diskutiert haben, sich noch finanziell abzusichern über staatliche Leistungen oder karitative Leistungen. Ja, eine vielleicht erfreulichere Sache ist das Kindergeld. Das ist ja auch dann zu beantragen. Es gibt ja quasi dann ab Geburt. Du hast das ja jetzt gemacht. Was braucht man dafür? Geht das jetzt schneller als das Elterngeld?
Ja, das ging echt durchaus um einiges schneller. Ich möchte aber noch mal kurz auf das Thema Alleinerziehende hinweisen. Denen steht in den ersten 3 Jahren auch ein Betreuungsunterhalt zu. Und da scheuen sich, und das erlebe ich in meiner Praxis sehr oft, Frauen scheuen sich, ihren Unterhalt auch wirklich einzuklagen. Man hat diese Rechte, man sollte diese Rechte unbedingt durchsetzen. Da hilft dann wirklich auch der Weg zur Anwältin und das dann auch wirklich durchzusetzen, was einem auch zusteht.
Ein Betreuungsgeld vom Partner oder wer zahlt das?
Vom Partner, also vom Vater des Kindes, der dann einen Unterhalt zahlen muss. Und der ist in den ersten 3 Jahren eben nicht nur Kindesunterhalt, sondern auch ein Betreuungsunterhalt, der mit dazu
kommt. Ja, ganz wichtiger Hinweis.
Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich noch. Das mit dem Kindergeld geht relativ einfach und auch relativ schnell. Das kann man inzwischen sogar online machen.
Wow!
Digitalisierten Welt. Ich musste nachher doch noch irgendein Formular unterschrieben zurückschicken. Das lag, glaube ich, daran, dass wir nicht verheiratet sind, weil das ist in unserer Welt dann auch nicht vorgesehen. Ja?
Also. Passiert ja nie. Passiert, kommt ja nicht vor.
Nein. Vor allem nicht in Baden-Württemberg und Bayern.
Ja, ist ja klar.
Da ist das,
ist die Welt noch in Ordnung, Annika?
Ja, genau. Ja. Man braucht dafür die Steueridentifikationsnummer des Kindes. Und das ist das Einzige, was gefühlt komplett automatisch passiert. Also ein paar wenige Wochen, Tage nach der Geburt kriegt man einen Brief vom Finanzamt und es wird einem die Steuer-ID mitgeteilt. Also das ist quasi der erste Brief an das neugeborene Kind. Da steht auch der Name des Kindes dann im Brief, in der Briefanschrift drin. Und damit kann man dann das Kindergeld beantragen. Das sollte man auch relativ zügig tun, denn das muss man in den ersten 6 Monaten machen. Man kann es nur 6 Monate rückwirkend beantragen. Ah. Wenn man die Frist verpasst, entgeht einem da etwas. Aber dann kommen da relativ schnell jeden Monat 250 Euro aufs Konto.
Ist auch nicht schlecht. Ja, das ist doch schon eigenartig, ne? Dass in der Digitalisierung funktioniert das nur mit der Steuer. Ne? Wenn wir zahlen müssen, geht das auf einmal. Dann kriegst du als erstes willkommen in Deutschland. Hier ist deine Steuernummer. Naja gut, so ist es. Aber das ist doch erfreulich, das geht zumindest flott. Also man sieht schon, ne, an unserem Gespräch, und wir haben jetzt nicht alles ansprechen können, sondern so die wesentlichen Punkte, dass da schon einiges auf einem zukommt und da mal ein bisschen Zeit benötigt, um sich Gedanken zu machen. Und es gibt viele Formulare dann auszufüllen. Und dann hat man auch noch, wenn das Baby kommt, mit sich selbst natürlich auch zu tun und braucht auch ein bisschen Ruhe und ist dann auch mal, ja, erstaunt, wie es einem selbst geht als Mama. Ja, also wie es einem emotional geht, das kann man ja im Vorfeld gar nicht so genau wissen. Ne? Also von daher, alles, was ihr da ein bisschen planen könnt im Vorher, macht das. Wir helfen euch gerne dabei mit den Checklisten und den Artikeln, den wir haben. Und kommt auch in unseren Club und fragt nach. Wir geben euch da auch gerne ein paar Tipps. Und Annika, vielleicht machen wir was zusammen nochmal im Club zu dem Thema. Wäre ja auch nicht schlecht. Haben wir noch ein Thema vergessen? Wir wollten ja auch über den Unterschied zwischen den Angestellten und Selbstständigen sprechen. Ich glaube, das haben wir angesprochen. Hattest du da noch was, was du denkst, sollte man unbedingt nochmal drauf eingehen?
Also für die Selbstständigen ist einfach viel mehr Vorbereitung nötig. Hm. Die müssen sich viel intensiver mit der Familienplanung beschäftigen und finanzielle Rücklagen bilden. Da haben es die Angestellten in Deutschland doch ganz gut und relativ gute Schutzfristen und Leistungen. Als Selbstständige ist man selbstständig und muss sich selbstständig um diese Themen dann auch kümmern. Ganz, ganz wichtig, da rechtzeitig an die Sache ranzugehen. Die Finanzplanung, auch die Versicherungen rechtzeitig zu checken. Denn auch da, ich kann zum Beispiel keine Zusatzversicherung mehr für die stationäre Krankenversicherung abschließen, wenn ich schon schwanger bin, weil meistens habe ich da 8 Monate Wartezeit, bevor ich eine Leistung bekomme. Also auch da, wenn mir das wichtig ist, Einbettzimmer und so weiter, sollte ich das vor der Schwangerschaft schon haben. Mhm. Okay. Dann auch die Leistungen in Anspruch nehmen zu können.
Ja, und dann vielleicht auch mal Kontakt zu dir aufnehmen, wer Interesse hat, ne? Findet ja die Infos auch bei uns. Ja, ich glaube, da haben wir schon relativ viele Tipps auch für euch hier parat gehabt und hoffen, das hilft euch entsprechend weiter. Ja, danke Annika, dass du heute wieder Zeit genommen hast. Ich habe es ja schon LinkedIn heute entnommen, wie busy du bist. Von daher will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Und ihr wisst, wir kündigen euch natürlich diese Infos an in unserem Newsletter, der jeden Donnerstag erscheint. Wir sind ja auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Annika.
Ciao, Anne.